Ja, genau du. Schnall dich an und halt dich fest, denn hier kommt dein neuer Lieblingspodcast.
Wir präsentieren dir Trommelwirbel, Applaus und Konfettiregen bitte. Faltenalarm. Vergiss mal für einen Moment den ganzen Quatsch über Anti-Aging und das Diktat der Jugend. Bei uns geht's um dich und dein unfassbar geiles Leben, egal wann du geboren wurdest. Wir reden Tacheles über alles, was uns Frauen bewegt, begeistert und manchmal auch zum Haare raufen bringt. Von den kleinen Alltagsdramen bis zu den großen Glücksmomenten, von skurrilen Beauty-Trends bis zu den besten Lifehacks. Bei uns kommt einfach alles auf den Tisch. Und das mit ordentlich Charme, einer Prise Selbstironie und ganz viel Herz.
Egal, ob du gerade einen kleinen Motivationskick brauchst, dich fragst, ob nur du diese eine verrückte Sache erlebst oder einfach mal wieder so richtig lachen möchtest, während du das Leben feierst. Faltenalarm ist dein perfekter Begleiter. Wir sind hier, um dir zu zeigen, das Leben wird mit jedem Tag spannender, schöner und ja, auch witziger.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Faltenalarm. Ich bin Sarah und heute ohne die liebe Mona. Denn wir haben heute wieder einen Gast, beziehungsweise sagt man nicht vielleicht sogar Gästin? Naja, egal. Und zwar geht es nämlich heute auf alle Fälle um ein Thema, was immer häufiger viel zu spät erkannt wird und doch so großen Schaden anrichten kann. Wenn es nämlich im Magen-Darm-Trakt so richtig bescheiden läuft, ist nämlich häufig Gluten schuld. Was das genau bedeutet und wie man damit lebt, erfahrt ihr jetzt. Denn ist die Diagnose erstmal gestellt und der Schock verdaut, beginnt die eigentliche Herausforderung, nämlich der Alltag. Plötzlich wird die Küche zum Labor, der Supermarkt zur Detektivarbeit und jeder Restaurantbesuch zur logistischen Meisterleistung. Wie schützt man sich nun vor einem einzigen unsichtbaren Krümel, der tagelanges Leid auslösen kann? Wie spricht man über Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit, wenn niemand weiß, wo es überall enthalten ist? In dieser Folge blicken wir hinter die Kulissen. Wir sprechen über die Hygienehürden im Mischhaushalt, über Reisen, Essen außer Haus und über die ganzen besonderen Herausforderungen, vor denen Betroffene stehen. Johanna, unsere Expertin aus Erfahrung, ist bei mir und zeigt uns heute, wie man trotz Zöliakie ein erfülltes, sicheres und köstliches Leben führt. Lass uns direkt starten. Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo Sarah, schön, dass ich heute hier sein darf.
Das freut uns ganz besonders, dass du heute hier bist. Oder mich freut es ganz besonders, weil ich da ja auch so ein kleines Thema mit habe. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Antworten auf meine 10.000 Fragen, die ich so mitgebracht habe.
Okay, dann bin ich gespannt auf deine 10.000 Fragen und ob ich sie beantworten kann.
Na, bestimmt. Bist du ready?
Lass uns loslegen.
Sehr gut, dann los geht's. Also, was mich als erstes interessiert, ist Folgendes. Seit einigen Jahren ist die glutenfreie Ernährung ein echter Hype, auch bei Menschen ohne Diagnose, die das oft zum Abnehmen nutzen, habe ich gehört. Also wir wissen, dass viele Zöliakie-Betroffene das sehr kritisch sehen, weil es die Krankheit verharmlosen kann. Warum ist das für die Zöliakie-Community so wichtig, dass man Gluten nur weglässt, wenn man wirklich krank ist, also wenn man wirklich die gesicherte Diagnose Zöliakie hat?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen geht es vielen Betroffenen auch erstmal darum, wie du das eben schon gesagt hast, ernst genommen zu werden. Tatsächlich, wenn man Zöliakie hat, gibt es nur dieses Hop oder Top. Also man kann nicht sagen, heute ernähre ich mich glutenfrei und morgen esse ich Gluten. Wenn ich Zöliakie habe, dann muss ich tatsächlich das Gluten immer weglassen. Und natürlich ist es so, wenn es viele Menschen gibt, die das so als Trend machen, ist es ja wie mit jedem Trend auch. Also man nimmt vieles nicht ernst. Man wird dann sehr komisch angeguckt, wenn man dann sagt, ist oder wenn man fragt, zum Beispiel in einem Café, haben Sie etwas Glutenfreies? Dann wird oft, ja, wird man belächelnd angeschaut tatsächlich, weil man dann schon wieder jemanden vor sich hat und man denkt, okay, das ist eine Person, die die vielleicht wieder einen Trend mitmacht.
Okay, also ist quasi dieses Trendthema das Problem?
Ja, ich glaube, weil man wird nicht ernst genommen von den anderen, weil viele Menschen kennen sich mit Zöliakie nicht aus, was wiederum, ja, dadurch, dass viele Menschen es nicht kennen, damit zu tun hat, dass viele, ja, man wird halt einfach nicht ernst genommen.
Okay. Weil das Problem, oder was heißt das Problem, was ich sehe, ist folgendes. Und zwar ist ja an sich Gluten in ganz vielen Mehl, also es ist Mehl, ne? Hafer, Roggen, Weizen etc. So. Und wenn ich das jetzt vielleicht auch aus gesundheitlichen anderen Gründen, weil ich mich zum Beispiel entzündungshemmend ernähren möchte, weglasse, muss ich ja nicht unbedingt Zöliakie haben. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, der Trend hat ja auch die Hersteller wachgerüttelt. Also wenn ich mir überlege, vor vielen Jahren, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange das bei euch her ist, aber wir hatten im Bekanntenkreis jemanden, der war vor 20 Jahren davon betroffen. Der hat wirklich ein riesengroßes Problem gehabt, weil es da kaum was in den Regalen gab. Und die Hersteller, die stellen sich ja jetzt darauf ein. Und von daher wäre es ja vielleicht, wenn man den Trendaspekt weglässt, eigentlich gut, wenn die Menschen größer, also wenn die Gruppe der Menschen größer wird, die glutenfrei essen wollen, oder?
Das stimmt. Je mehr Menschen sich glutenfrei ernähren, umso mehr wird auch hergestellt. Also es ist wirklich so, dass sich da in den letzten Jahren sehr viel getan hat.
Was sind denn die positiven Entwicklungen für euren Alltag jetzt? Also gibt es heute Lebensmittel, die es vor 5 Jahren noch nicht gab oder vor 2 Jahren, als ihr angefangen habt? Wann habt ihr angefangen?
Wir haben angefangen vor, ich glaube, nächstes Jahr im Februar sind es 7 Jahre.
Okay. Und also wie gesagt, gab es da irgendwelche positiven Entwicklungen? Gab es da irgendwas, was es damals noch nicht gab, was es heute gibt?
Ja, Milchschnitte.
Ah.
Also es ist wirklich so, es gibt Hersteller, die versuchen, so Produkte nachzuahmen, die für Kinder auch ganz toll sind. Also das sind natürlich Produkte, wo man jetzt sagt, auch verschiedene Schokoriegel oder so, die es dann natürlich auch in glutenfrei gibt. Es gibt natürlich auch so glutenfreie Schokoriegel, aber in vielen ist ja auch irgendwie ein Keks oder so drin. Und diese Produkte, davon gibt es jetzt mehr. Und es gibt auch immer mehr, ja, auch wenn es nicht so gesund ist, aber auch so Fertigessen in Anführungszeichen. Also TK-Pizzen, die man plötzlich kriegt in glutenfrei. Glutenfreie Croissants, die es TK gibt. Und ich muss sagen, es ist viel mehr aufgestellt. Also in den letzten 7 Jahren hat es sich so entwickelt, dass es in den Supermärkten sehr viel mehr gibt und auch in den kleinen Supermärkten, dass man da schon immer mal was findet.
Das ist super, ne? Noch ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Und zwar, Johanna spricht gerade von Kinderprodukten in glutenfrei. Das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar ist bei ihr Sohn betroffen. Und wenn ihr mehr über Zöliakie wissen wollt, dann noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, dann hört euch gerne mal die andere Folge über Zöliakie im Eiskalt serviert Podcast an. So. Jetzt machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar habe ich gehört, es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass hormonelle Umstellung, also Pubertät, Schwangerschaft, Menopause, Wechseljahre, den Ausbruch der Zöliakie triggern oder die Symptome verstärken können, da das Immunsystem und die Darmbarriere empfindlicher werden. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass Frauen mit unklaren Symptomen in dieser Lebensphase auch an Zöliakie denken?
Also ich empfinde es als sehr wichtig. Tatsächlich habe ich auch gelesen, dass nochmal so ein Punkt des Ausbruchs der Krankheit wirklich zwischen 40 und 50 ist. Was ja auch diese Zeit widerspiegelt, wo ja, man dann vielleicht auch in die Wechseljahre kommt. Und dadurch, dass Zöliakie ja das Chamäleon unter den Krankheiten ist und sehr viele Symptome haben kann, wie nicht nur diese Bauchschmerzen oder dass man, weiß ich nicht, vielleicht auch Übelkeit, Bauchschmerzen, sondern es gibt viele, viele andere Symptome. Und es geht hin von der Migräne über Blutarmut, Nährstoffmangel. Also es sind wirklich sehr viele Symptome. Und ja, ich glaube auch, dass man in den Wechseljahren dann auch schon noch mal darüber nachdenken sollte, das vielleicht auch mal seinem Arzt bei bestehenden Symptomen mal zu unterbreiten.
Also bei mir war das ja ganz kurios. Ich bin jetzt nicht diagnostiziert, aber mein Arzt hat mir damals angeraten, auf Gluten zu verzichten, aufgrund einer Gendiagnose. Und bei mir wurde das festgestellt aufgrund von Rückenschmerzen. Also ich bin eigentlich zum Orthopäden gegangen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und der hat mir ganz komische Fragen gestellt. Das habe ich, glaube ich, in einer Folge schon mal erzählt. Und dadurch sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen. Und seitdem ich Gluten weglasse, sind meine Rückenschmerzen weg. Und das hat wirklich was mit meinem Verdauungstrakt zu tun gehabt und mit dem Aufblähen meines Darms, der dann auf meine Rückennerven gedrückt hat. Also von daher, Ladies da draußen, wenn ihr irgendwelche unklaren Symptome habt, sprecht das doch einfach mal an. Was soll schon passieren?
Ja, oder? Das ist der Wahnsinn, wenn man sich jetzt überlegt, man hat Rückenschmerzen und kommt dann damit raus, dass man kein Gluten verträgt.
Sag mal, weißt du denn, wie man Zöliakie bekommt? Also das hört sich jetzt komisch an, aber kann es jeden treffen? Hat das was mit den Genen zu tun? Wird das vererbt? Wie ist das bei dir in der Familie?
Also tatsächlich gibt es ein Gen, wie du ja schon gesagt hast, dass du hast ja anscheinend dieses Gen.
Ja, wir haben uns ja eben schon mal darüber unterhalten, dass du gesagt hast, dass es eigentlich sehr teuer ist, dieses Gen zu bestimmen. Und bei mir hat das gar nichts gekostet, deswegen stelle ich das gerade so ein bisschen in Frage.
Also tatsächlich war das bei uns, wir wurden alle, also bei uns wurde diagnostiziert, nicht ob wir dieses Gen haben, sondern es wurde geguckt, ob mein Mann und ich und unsere Tochter, ob wir gerade zu dem Zeitpunkt Zöliakie haben. Das lässt sich an Blutwerten erkennen. Und dann gibt es noch diesen Gentest, der wurde bei uns nicht durchgeführt. Das heißt, wir wissen nicht, wer von uns dieser Träger ist des Gens, der es weiter vererbt hat. Vielleicht ist es mein Mann, vielleicht bin ich es, vielleicht sind wir beide es und tragen das Gen in uns. Die Frage, die wir uns halt gestellt haben, was bringt es uns zu wissen, wer das Gen hat und wer es vielleicht nicht hat oder ob wir es beide haben, weil solange es nicht ausgebrochen ist, solange es nicht ausgebrochen ist, nützt es uns ja nichts. Und was weiß ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe dieses Gen, was bringt mir das?
Okay, gut. Die Frage ist berechtigt. Also ich habe damals auch lang hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Der Arzt hat zu mir gesagt, Sie können das einfach mal probieren, lassen Sie es weg und gucken, was passiert. Oder essen Sie es weiter und wenn Sie weiter die Beschwerden haben, müssen wir vielleicht einen anderen Weg finden oder wie auch immer. Aber es gab keinen anderen Weg. Also meine Beschwerden sind erst weggegangen, als ich es weggelassen habe. Von daher, ja. Ob ich jetzt ganz genau gesichert eine Diagnose habe oder nicht, bei mir ist es einfach so, wenn ich es weglasse, geht es mir gut. Von daher.
Ist das schon mal gut.
Ist das schon mal gut.
Dass es dir besser geht. Ne?
Deswegen, Aber ich denke, über die gesicherte Diagnose sprechen wir auch nochmal in dem anderen Podcast.
Genau.
Also da unbedingt nochmal reinhören. Aber jetzt erzähl uns doch mal von eurem Alltag. Habt ihr denn einen komplett glutenfreien Bereich in eurer Küche oder hast du die ganze Küche auf den Kopf gestellt und es ist jetzt alles glutenfrei?
Also zu Beginn haben wir erstmal gefühlt alles auf den Kopf gestellt und haben geguckt, was haben wir alles, was können wir weiter benutzen, was kann man gut reinigen und was brauchen wir neu. Das heißt, sämtliche Holzbrettchen, auf denen wir vielleicht mal glutenhaltige Lebensmittel geschnitten haben, sind in den Müll gewandert.
Warum?
Ja, Holzbrettchen lassen sich ja schlecht reinigen und es könnten Rückstände von Gluten sein. Also wir haben tatsächlich wirklich erstmal alles auf den Kopf gestellt, haben auch erst einmal sämtliche glutenhaltigen Lebensmittel zur Seite geräumt, also weggeräumt und haben angefangen zu gucken, was man noch benutzen kann. Das heißt, unser altes Waffeleisen ist rausgeflogen und wir haben nur noch ein Waffeleisen, wo wir glutenfreie Waffeln mitbacken. Oder zum Beispiel ist auch rausgeflogen oder eigentlich dazugekommen ein Toaster, in dem wir nur glutenfrei toasten. Also mein Sohn hat seinen eigenen Toaster, wo wirklich auch nur glutenfreies Brot rein darf. Und wir haben noch einen glutenhaltigen Toaster. Aber mein Sohn hat zum Beispiel seinen eigenen kleinen Ofen.
Ach, cool.
Ja.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? Man muss es ja immer positiv sehen.
Genau.
Hat er auch sein eigenes Nutella-Glas?
Nein, weil...
Er ist kein Nutella. Sag jetzt nicht, er ist kein Nutella.
Doch, er liebt Nutella. Er liebt Nutella. Also Nuss-Nougat-Creme liebt er.
Okay.
In sämtlichen Variationen. Nein, es ist tatsächlich bei uns so, dass jeder, der bei uns frühstückt, wird erstmal eingewiesen, wie das bei uns funktioniert. Es hört sich immer total komisch an, aber die Freundinnen und Freunde unserer Kinder kennen das schon. Bei uns ist es so, es gibt eine Butter, auf der steht der Name von unserem Sohn drauf und die darf auch nur unser Sohn nehmen. Und dann gibt es eine Butter für den Rest. Das heißt, dort dürfen wir auch mit unserem Messer reingehen. Das andere wie Marmeladengläser, Frischkäse oder auch das Nutella-Glas, die werden nur mit Löffeln benutzt. Das heißt, man darf nur einmal in dieses Glas rein, nimmt sich sein Nutella oder seine Marmelade, macht es sich auf sein Brötchen und wenn man dann noch einmal in dieses Glas möchte, nimmt man sich bitte den nächsten Löffel. Also wir haben immer einen Riesenhaufen Löffelverbrauch beim Frühstück.
Na gut, dass ihr eine Spülmaschine habt, würde ich sagen.
Genau.
Aber ich glaube, also auch wenn ich alleine bin, ich würde mein eigenes Glas Nutella nehmen. Das wäre eine Traumvorstellung. Ich hätte ein ganzes Glas Nutella für mich.
Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich vielleicht meinem Sohn sagen sollte, bitte höre diesen Podcast nicht, sonst wird das demnächst auch noch gefordert, dass wir zusätzlich zu der eigenen Butter auch das eigene Glas Nutella auf dem Tisch stehen haben.
Okay, ich habe nichts gesagt.
Okay.
Mir ist es so rausgerutscht, Entschuldigung. Aber wie sieht es denn aus mit meinem geliebten Thermomix? Muss ich den entsorgen? Darf ich den behalten? Darf ich da beides drin kochen oder sollte ich da auch einen zweiten kaufen, wenn es mich jetzt trifft?
Also bei uns, also ich kann wirklich nur von uns sprechen, wir haben unseren Thermomix behalten, weil der Thermomix ja sehr gut zu reinigen ist. Wir nutzen ihn aber auch ausschließlich glutenfrei jetzt. Also früher haben wir ihn benutzt mit Gluten, jetzt benutzen wir ihn ausschließlich glutenfrei. Das heißt, wir backen auch komplett glutenfrei, wir kochen glutenfrei, weil man ihn so gut sauber machen kann und weil der Motor auch unten sitzt. Es gibt tatsächlich nachweisliche Videos, dass wenn man zum Beispiel jahrelang so ein Handmixgerät benutzt hat und man dieses Handmixgerät dann aufgeschraubt hat, dass da drinnen tatsächlich viel Mehl und Staub war,
oha,
das dann wieder runterrieseln kann. Das heißt, die meisten Zöliakie-Patienten haben sich dann tatsächlich auch ein neues Handmixgerät gekauft.
Weil du das nicht in die Spülmaschine machen kannst.
Ja, der Motor sitzt ja oben bei diesen Rührgeräten, diese Rührfixgeräte.
Mhm.
Und wenn man den dann in der Schüssel benutzt hat, natürlich geht das Mehl ja dann auch, das staubt ja nach oben. Und viele Geräte sind dann auch innen drinnen, da wo der Motor sitzt, wirklich mit Mehl belastet.
Okay, aber wenn ich es in, also die anderen Küchengeräte, die ich in die Spülmaschine tun kann, logischerweise Rührgerät, Toaster jetzt nicht, die Spülmaschine reinigt das schon so, dass man es dann verwenden kann für beides, oder?
Ja.
Okay, cool. Oder auch nicht cool. Das kommt ganz drauf an. Ja. Aber den Thermomix kann man reinmachen, also ich bin beruhigt. Alles gut. Eigenes Glas Nutella, Thermomix behalten, es läuft für mich. Was hast du denn noch für Zöli-Küchen-Hacks für uns und unsere Hörer?
Zöli-Küchen-Hacks. Jetzt überlege ich gerade. Also unser Hack ist tatsächlich am einfachsten dieser eigene Ofen. Der hat sehr viel Komfort für uns gebracht, dass er den eigenen Ofen hat, weil man tatsächlich sonst auch darauf achten muss, wenn man glutenhaltige und glutenfreie Produkte gleichzeitig im Ofen hat, dass man keine Umluft anschaltet.
Ah, also ohne Umluft könnte ich die zusammen in den Ofen machen?
Nur wenn das glutenfreie, also wenn wir jetzt mal von der TK-Pizza ausgehen würden, das ist immer so ein sehr gutes Beispiel, oder TK-Brötchen, dann würden die glutenfreien Lebensmittel bei Ober-Unterhitze oben sein und die glutenhaltigen Produkte dann darunter auf dem Blech, damit nichts vollgekrümelt wird.
Ah, okay, das ist ja ganz tricky. Dann vielleicht doch besser den eigenen Ofen, würde ich sagen, oder?
Also uns hat er das Leben erleichtert.
Es gibt ja auch so Mini-Backöfen.
Genau, so einer ist das.
Siehst du, super. Ja, so, also dann kommen wir mal von der Riesenumstellung zu der seelischen Belastung. Also ich glaube, für den Betroffenen selbst, also in dem Fall für deinen Sohn, ist es schon sehr schlimm. Aber auch für euch als restliche Familienmitglieder ist es bestimmt nicht immer ganz so einfach, weil man ja auf keinen Fall schuld sein möchte, wenn irgendetwas schief geht. Wie ist das mit Auswärtsessen? Also ich sage jetzt mal, ihr als Familienmitglieder, ihr wisst Bescheid, ihr könnt das alles regeln und machen und tun. Aber was ist, wenn ihr auswärts essen geht? Wie sieht es da aus? Da braucht man schon ein riesengroßes Vertrauen, oder?
Auswärtsessen ist so der Endgegner für uns. Tatsächlich gibt es viele größere Städte, wo es komplett glutenfreie Restaurants gibt oder auch Bäckereien. Was hier auf dem Land ein bisschen schwieriger ist. Also, ja, wobei, also von hier aus weiß ich nicht. Eisenach könnte man glutenfrei essen, Kassel, Frankfurt. Da geht es mittlerweile schon. Aber ansonsten ist glutenfrei auswärts essen sehr, sehr schwierig. Als Beispiel waren wir am Wochenende auf einem Weihnachtsmarkt und so wirklich zu essen haben wir dort nichts gefunden. Was dann sehr schade ist. Also es gab gebrannte Mandeln, hat er gegessen, und Maronen.
Mhm. Wie ist das mit Pommes?
Pommes, ja, Pommes, die wunderbaren Pommes. Also, weiß ich nicht, hast du dir mal die Zutatenliste von Pommes durchgelesen?
Wie denn die Zutatenliste von Pommes? Mach mich nicht wahnsinnig, das sind Kartoffeln.
Genau, man denkt, es sind Kartoffeln. Aber wenn man bei Pommes schaut, war ich neulich allein schon total überrascht. Also wenn ich einkaufen gehe, ich muss mir immer die Zutatenliste von allen Lebensmitteln anschauen. Und nicht nur, dass da auch Weizenstärke drin sein kann, weil sie so wunderbar günstig ist. Was wieder bedeutet, als Zöliakie-Patient darf ich sie nicht essen, war ich neulich ein bisschen geschockt, als in den Pommes, die wir immer gekauft haben, plötzlich Dextrose war. Und ich mich gefragt habe, warum muss jetzt noch Dextrose in die Pommes? Gut, die haben bei Zöliakie jetzt nichts zu bedeuten. Das war jetzt einfach nur rein mein Interesse, wo ich mich gefragt habe, was müssen wir noch alles in unsere Lebensmittel reinmachen? Aber wie gesagt, in Pommes kann Weizenstärke drin sein und somit darf man die nicht mehr essen. Das heißt, auf dem Weihnachtsmarkt oder wenn man irgendwo ist, muss man erstmal schauen und nachfragen, ob die Pommes glutenfrei sind. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass man die dann nur essen kann, wenn sie in einer Fritteuse gemacht wurde. Also wurden die ausschließlich glutenfrei. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwo ist und da wurden vielleicht noch Chicken Nuggets in der Fritteuse gemacht, dann kann man diese Pommes nicht mehr essen.
Das heißt, ich darf mit Zöliakie bei McDonald's keine Pommes essen.
McDonald's ist da so ein bisschen dieses, manche machen es nicht. Ich habe mich mal mit einer Dame unterhalten, die bei McDonald's gearbeitet hat und die hat gesagt, wir haben eine Fritteuse, dort werden ausschließlich die Pommes gemacht und nichts anderes, wirklich nur die Pommes. Und bei McDonald's kann man tatsächlich sehr gut online die Allergenliste einsehen und gucken, wo überall Gluten drin ist und wo nicht. Also mein Sohn darf bei McDonald's Pommes essen. Nicht jeder macht das.
Ah, okay. Na gut, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch ein riesengroßes Vertrauensthema, ne? Ob das auch wirklich stimmt, was sie dir dann so erzählt haben, ne? Dass sie da keine Chicken Nuggets mal reingeworfen haben oder nicht.
Ja, es ist dieses Vertrauensthema, aber das Vertrauen in die Gastronomie ist bei uns eher so ein bisschen semi, weil auf die Frage, ist das glutenfrei, bekomme ich oft die Antwort, nein, da ist Milch drin.
Ja, das läuft ja.
Das läuft gigantisch. Und wenn man dann noch fragt, haben Sie für mich vielleicht die Allergenliste, die gesetzlich vorgeschrieben ist?
Dann bist du unten durch, oder?
Ich bin dann schon lange unten durch. Und dann wird gesucht und gesucht und gesucht. Mit ganz viel Glück wird sie gefunden. Und wenn sie dann gefunden wird, hat man vielleicht auch noch Glück, dass sie richtig ist. Aber das hatten wir auch schon, dass Sachen nicht richtig gekennzeichnet waren.
Na super, das läuft ja. Aber wenn du jetzt hier schon so ein Problem hast, wie ist denn das dann, wenn ihr mal in Urlaub fahrt? Also da ist von der Entspannung nicht sehr viel zu erwarten, oder? Was sind denn die drei wichtigsten Tipps von euch für das Reisen mit Zöliakie? Egal ob Flugzeug, Hotel oder Camping.
Also Flugzeug und Hotel haben wir selber noch nicht getestet, weil wir uns irgendwie immer selber auf uns selbst verlassen. Das heißt, wir mieten uns eine Ferienwohnung und versorgen uns komplett selbst, weil wir dann sicher sein können, dass wir hoffentlich den Urlaub auch gut genießen können, ohne irgendwelche Glutenunfälle.
Okay, das kann ich verstehen. Aber ich habe gehört, es gibt mittlerweile sogar schon richtige Hotels, die sich auch darauf spezialisiert haben, ne? Die sind wahrscheinlich schweineteuer, aber.
Genau, also ich habe tatsächlich auch schon geguckt, gerade so Richtung Tirol gibt es da sehr viele. Aber das ist natürlich dann auch, wenn man als Familie dahin möchte, sehr teuer. Wenn man vielleicht nur mit seinem Partner hin möchte, ist es vielleicht noch bezahlbar, aber zu viert ist es dann natürlich auch schon sehr teuer.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Neben den Kosten, die du eh hast, wenn du glutenfreie Lebensmittel kaufen musst, ist das wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ne?
Genau.
Ja. Aber jetzt reden wir mal über Frauen, weil wir sind ja hier Faltenalarm Frauen. Jetzt gehen wir mal auf den Punkt. Es gibt ja viele Frauen, gerade in den Wechseljahren, die eh schon sehr unter Druck stehen, weil sie sich selber den Druck machen oder weil der Mental Load kickt oder wie auch immer. Was glaubst du oder was hast du für einen Rat, wie wir mehr Leichtigkeit gerade beim Thema Glutenunverträglichkeit in unser Leben bringen könnten?
In unser Leben bringen, ja. Also es ist, ich glaube, also erstmal das Große und Ganze ist, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und wissen, allein schon mal, was man essen darf und was man nicht essen darf. Und wenn man unterwegs ist, sollte man immer etwas zu essen für sich dabei haben, damit man gar nicht erst in diesen Punkt kommt, dass man in Stress verfällt, weil man vielleicht sagt, ich habe jetzt hier so Hunger und ich finde nichts.
Okay, das heißt, du hast immer eine gepackte Lunchtasche mit dabei für deinen Sohn.
Also ich habe zumindest immer irgendwie einen Riegel dabei. Also den habe ich, glaube ich, immer in meiner einen Handtasche. Und wenn wir ansonsten irgendwo hingehen, habe ich tatsächlich auch, dass ich ihn vorher frage, möchtest du Milchbrötchen mitnehmen, möchtest du kleine Salzbrezel mitnehmen, möchtest du dir einen Müsli-Riegel mitnehmen und dann packe ich das immer ein. Ja, ich bin immer die, die mit Essen umherläuft.
Okay, aber das kann ich mir schon vorstellen, das ist ein guter Tipp, nehmt euch was zu essen mit. Dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn es dann schief geht. Also ich meine, es ist dramatisch, gar keine Frage, ne? Vor allen Dingen, wenn man ein ungutes Gefühl hat bei dem Restaurant oder bei der Lokalität, wo man dann gerade so unterwegs ist. Aber wenn ihr ein Backup habt, dann wird es funktionieren. Richtig?
Ja.
Sag mal, Gluten lauert ja nicht nur im Essen, ne? Also wie wichtig ist es denn auch bei Kosmetika und Pflegeprodukten auf die Inhaltsstoffe zu achten? Gibt es Produkte wie Lippenstift, Zahnpasta oder Creme, die zum Beispiel Hafer zugesetzt haben? Und bei denen man besonders vorsichtig sein muss, also die auch ein Zöliakie-Betroffener nicht nehmen sollte?
Gegenfrage, hast du schon mal deine Gesichtscreme gegessen oder den Lippenstift?
Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
Okay. Also tatsächlich, man isst es ja nicht. Also gut, bei Zahnpasta ist es vielleicht bei Kindern wichtig, dass man guckt, dass die Zahnpasta auch wirklich glutenfrei ist, damit... Weil also Kinder schlucken dann vielleicht doch schon mal die Zahnpasta runter. Aber bei Erwachsenen, also seine Creme oder den Lippenstift, isst man ja nicht. Und es ist eigentlich das schädlich, was im Darm dann ankommt.
Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Weil es gibt ja tatsächlich schon Hautpflegeprodukte, die enthalten Hafer. Aber ich glaube, auf Hautpflegeprodukten gibt es die Ehre noch nicht, ne? Genau aus diesem Grund, was du jetzt gerade gesagt
genau.
hast, ne? Ja.
Da heißt es da, also tatsächlich heißen die Zutaten, die dann, also wenn man es jetzt Zutaten oder die Wirkstoffe oder das, was hinten draufsteht, heißt dann ja auch nicht Hafer oder Gluten, sondern hat dann irgendwelche kosmetischen Fachbegriffe.
Naja, es gibt ja Shampoo mit Hafermilch oder
das
Creme
dann schon,
mit Hafermilch.
Das steht dann vorne
so.
Drauf, genau.
Okay, naja. Also halten wir einfach fest, wenn wir es nicht runterschlucken und es nicht in den Darm kommt, können wir das verwenden.
Genau, keine Creme essen.
Keine Creme essen, okay. Ich werde es mir merken. Kommen wir jetzt zum Schluss noch einmal auf ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Kennzeichnung. Kann man sich denn immer auf diese Kennzeichnung mit dieser durchgestrichenen Ehre verlassen?
Ich würde sagen, ja, weil die durchgestrichene Ehre ist ja, ist ja ein Siegel, das man sich auch kauft. Das darf man ja nicht einfach so draufdrucken, sondern das wird ja wirklich geprüft. Das heißt, wenn man Zöliakie hat, kann man das Produkt essen.
Okay, wenn es diese offizielle durchgestrichene Ehre hat.
Genau.
Und was ist mit dem Spurensatz? Kann Spuren von Weizen enthalten?
Dieser Satz ist nicht gesetzlich geregelt. Das heißt, es gibt Unternehmen, die einfach drunter schreiben, kann Spuren von Weizen, Milch, Nüssen enthalten, einfach um auf Nummer sicher zu sein. obwohl vielleicht in dieser Fabrik gar nichts hergestellt wird, was Gluten, Milch oder Nüsse enthält, einfach nur um sicher zu sein. Und in anderen Herstellungsfirmen, wo das vielleicht passieren könnte, steht es nicht drunter. Also es ist nicht gesetzlich geregelt, dass man diesen Satz drunter schreibt. Deswegen ist er für Zöliakie-Patienten erst einmal irrelevant.
Okay, aber das heißt trotzdem, das hast du ja eben schon mal gesagt, wenn du einkaufen gehst, guckst du auf jede Inhaltsstoffliste hinten drauf und guckst, ob da die berühmt-berüchtigten Inhaltsstoffe, die man mit Gluten versetzt hat, die Gluten enthalten, so ist es richtig, nicht draufstehen, korrekt?
Genau, also für mich ist Einkaufen nicht, ich gehe einkaufen und schmeiße einfach die Sachen von meiner Einkaufsliste in den Einkaufswagen, sondern ich bin diejenige, die da steht, die das Produkt in die Hand nimmt und die dann einmal die Zutatenliste liest von jedem Produkt, das gekauft wird und das jedes Mal aufs Neue, weil es ja immer sein könnte, dass es eine Änderung der Zutaten gibt. Wie jetzt zum Beispiel bei den Pommes, bei den eben erwähnten Pommes, die wir von derselben Marke immer gekauft haben, wo es eigentlich immer nur Kartoffeln und Öl war. Und plötzlich stand Dextrose. Ich meine, Dextrose hat, wie gesagt, nichts mit Zöliakie zu tun. Aber ich habe mich gefragt, warum soll ich mir jetzt Pommes mit Dextrose kaufen? Und habe dann weitergesucht nach Pommes, die nur aus Kartoffeln und Öl bestehen.
Also heißt das jetzt wirklich, dass das Produkt, was ich mir schon immer gekauft habe, plötzlich auch nicht mehr glutenfrei sein kann, weil die Rezeptur geändert haben?
Genau.
Ach krass, das ist ja wirklich ein Mehraufwand hoch 10. Gibt es da nicht vielleicht mittlerweile eine App, die einem das vielleicht erleichtert?
Am Anfang hatte ich eine App und dachte, ja wow, das ist ja super. Dann scanne ich das ein und dann leuchtet es grün und dann weiß ich, dass ich es essen kann oder dass ich es für uns kaufen kann. Aber dann wurde ich tatsächlich eines Besseren belehrt, wegen dieser Situation, dass ich ja von heute auf morgen die Zutatenliste ändern kann und man dann nicht weiß, welches Produkt man jetzt in der Hand hat. Also habe ich das, was vielleicht gestern noch glutenfrei war und heute glutenhaltig ist oder umgekehrt.
Das ist ja echt, das ist übel.
Ja.
Also es gibt, ja, ist logisch, die müsste ja täglich aktualisiert werden, was da so passiert. Und selbst dann kann es ja im Supermarkt immer noch Diskrepanzen geben.
Genau, also das Einzige, was man völlig unbeschwert kaufen kann, sind natürlich die Produkte von den Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, nur glutenfreie Lebensmittel herzustellen.
Ja, oder man kann es vielleicht auch in die KI eingeben. Ne? Wenn man die KI füttert mit den berühmt-berüchtigten versteckten Namen, dann könnte man die Inhaltsliste abfotografieren und fragen, ist da was drin oder nicht? Gerade wenn die so kleingedruckt sind. Also wir sind ja schon mal ein bisschen älter. Ne? Wenn ich dann meine Brille vergessen habe, dann könnte mir das vielleicht helfen, oder? Hast du schon mal probiert?
Ich überlege gerade. Nein, ich habe es noch nicht probiert. Also ich kann noch lesen. Ich schicke aber auch ganz gerne meinen Mann einkaufen. Dann kann er Zutatenlisten lesen. Manchmal stehen wir aber auch beide da und lesen. Und gucken dann, fragen uns dann, okay, ist es wirklich glutenfrei? Ist es glutenfrei? Können wir das kaufen? Ob das mit KI funktioniert, ich weiß nicht. Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Das Gute ist, dass in Deutschland es ja so geregelt ist, dass die Allergene, also sämtliche Allergene, dick gedruckt sein müssen oder groß geschrieben.
Ah, okay, ein wichtiger Hinweis. Siehst du, das habe ich auch noch nicht gewusst.
Genau, also wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und kaufst zum Beispiel Pommes oder so, dann dreh mal um, dann guckst du, was alles da drin ist und dann siehst du dann zum Beispiel, wenn da jetzt Weizenstärke drin ist, dass der Name der Weizenstärke groß geschrieben ist.
Ah, okay, ja, da gucke ich doch gleich.
Also das macht es ein bisschen einfacher, schöner ist es trotzdem nicht.
Ja, das glaube ich. So, zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich, weil du bist ja unsere Expertin und ich habe gehört, es gibt eine Liste. Eine Liste der verbotenen Zutaten. Da sind bestimmt auch die versteckten Namen dabei.
Ja, magst du sie jetzt hören?
Ja, bitte.
Wirklich?
Wenn du sie uns verrätst. Sind doch nicht, wie viele sind es?
An sich 15 in den sämtlichen Variationen.
Mhm. Na bitte, dann hau raus.
Also natürlich es steht ja nicht immer drauf, das Produkt enthält Gluten oder wenn ich jetzt Gluten nicht vertrage, suche ich ja nicht auf der Zutatenliste nach Gluten, sondern zum Beispiel ist in Weizen und Weizenstärke Gluten dran. In Gerste, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, Roggen, Hafer, Dinkel, Grünkern. Also das sind jetzt vielleicht noch die Sachen, die man wirklich auch noch kennt. Mhm. Dann gibt es sowas wie Einkorn.
Okay.
Kamut. Das sagt mir jetzt gar, selbst persönlich habe ich das jetzt.
Ja. Mhm. Auch im Mehl, ne?
Ja, wird sowas sein. Ja. Habe ich persönlich noch nicht auf einer Zutatenliste gesehen. Aber zum Beispiel Bulgur.
Ach echt?
Bulgur okay. geht auch nicht.
Ich frage mich immer, ob Bulgur oder Quinoa. Aber Quinoa geht, ne? Oder?
Quinoa geht, Bulgur nicht.
Okay.
Emmer oder Emmer?
Emmer, ja.
Tritikale.
Okay.
Was auch immer.
Was auch das immer
ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber dann zum Beispiel Weizeneiweiß, Weizenkleber. Und was ja auch weit verbreitet ist, was ich auch erst lernen musste, Seitan.
Oh. Das ist ja ganz häufig in der veganen Küche zu finden, ne?
Genau.
Okay.
Da habe ich natürlich, also da habe ich tatsächlich auch mal gegoogelt, was ist Seitan, und dann fiel es mir wieder ein, dass es bei diesen ganzen veganen Produkten wird viel mit Seitan. Dürfen Zöliakie-Patienten auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist generell, um jetzt mal das Ganze abzuschließen, bei den veganen Produkten ein großes Problem, weil die ja keine Fleischprodukte nehmen und dadurch Ersatz herstellen, und der wird ganz oft mit Mehl hergestellt, ne?
Genau, Weizen, ganz viel mit Weizensachen.
Ja.
Also wir haben das so ein bisschen beides, weil unsere Tochter, die ernährt sich vegetarisch. Und das macht es dann alles noch ein bisschen komplizierter.
Ich glaube, das müssten wir noch mal in einer neuen Podcast-Folge besprechen.
Können wir auch gerne machen. Was bleibt noch üblich, wenn man glutenfrei kocht und auch noch vegetarisch?
Ja, ich glaube, darüber machen wir noch mal einen Podcast. Das war der Grund, weshalb ich auch aufgehört habe und habe wieder Fleisch gegessen. Da sollten wir noch mal in einer neuen Folge drüber sprechen.
Können wir gerne machen.
Sehr schön. Wir nageln dich drauf fest. Und jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese wunderbare Folge.
Sehr gerne.
Ich hoffe, euch da draußen hat es auch geholfen, wenn bei euch vielleicht die Diagnose gerade im Raum steht oder wenn ihr es habt. Sollte ich jetzt in der Hektik noch irgendetwas vergessen haben, weil wir waren beide ein bisschen aufgeregt,
oh ja,
dann schreibt uns gerne eine E-Mail, lasst der Johanna und mir ein Herzchen da unter der Podcast-Folge oder auf den Social-Media-Kanälen unter den Posts zur Folge. Und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.